Ja, ich freue mich sehr, dass ihr erschienen seid, denn wir möchten etwas behandeln. Ein Thema, das ja eigentlich so der Höhepunkt auf jedem Camp-Meeting ist und auf jeder Versammlung. Und das ist das Thema Gott. Gott. Wer ist Gott? Und ich habe das so geplant. Ich weiß nicht, ob der Stundenplan so fortgeführt werden kann. Ich hoffe schon, und dass ich sehe nichts im Wege stehen. Dass wir heute, morgen und übermorgen, jeweils zu dieser Zeit, zusammenkommen. Heute behandeln wir den Vater und den Sohn. Ich werde es so machen, dass ich ca. 20, 25 Minuten spreche. Kurz, ich zeige, worum es geht. Ich möchte gar nicht zu viel sprechen, weil ich weiß, es gibt, aber nur für die neu dabei sind. Auf jedem, fast jedem Camp-Meeting, auf fast jeder Versammlung kommen immer neue Leute, immer neue Gesichter. Und viele haben nicht von der Dreieinigkeit gehört, viele haben nur sehr wenig von der Dreieinigkeit gehört. Und wir möchten auch zeigen, warum wir glauben, dass die Dreieinigkeit falsch ist. Und biblisch begründen, warum sie falsch ist. Und heute werden wir den Vater und den Sohn behandeln. Morgen wird es der Heilige Geist sein. Und übermorgen, so Gott will, das Thema, ob Jesus wirklich starb. Und wie er starb und rund um seinen Tod. Ich möchte kurz damit beginnen, dass ich ein kurzes aufzeige, worum es hier geht. Es geht um eine Kampagne, die hier aufgestellt wurde gegen Gott. Satan, der vor langer Zeit gefallen ist, und wir haben gestern ein bisschen behandelt, wie Satan gefallen ist und was in seinem Herz war und so weiter. Sofort nach seinem Fall hat er ein Plan ersonnen, wie er Gott schlecht machen kann. Er hat gesagt, Satan fordert, Thomas hat vorgelesen, Satan fordert von uns Dinge, die er selbst nicht halten kann, die er selbst nicht tut. Gott fordert von uns Dinge, die er selbst nicht halten kann. Das war Satans Anschuldigung. Und er, jede Gelegenheit, die er hat, benutzt er, um Gott schlecht zu machen. Und er hat gemerkt, dass er das am besten machen kann, indem er Gottes Identität, seine Identität, wer Gott ist, zerstört. Gottes Identität und sein Charakter, wie Bruno sagt, in den Köpfen der Menschen verändert. Und am besten gelingt ihm das, hat er gemerkt, indem er den Menschen weismacht, Gott sei eine Dreieinigkeit, eine Trinität. Das ist die Krönung seines verführerischen Werkes. Die Dreieinigkeitslehre zerstört den Charakter Gottes vollständig. Und das wollen wir heute untersuchen. Die erste Trinität, die wir finden, die sogar ein wenig in der Bibel beschrieben wird, ist wo Nimrod. Die Bibel sagt, er war der Erste, der auf der Erde Macht gewann. Nimrod. Das war zur Zeit des Turmbaus zu Babel. Dort haben sie versucht, diesen Turm zu bauen, der in den Himmel reichen sollte. Und dort haben wir wissen aus der Geschichte, dass es gibt sehr viele Erzählungen von Nimrod. Er hatte eine Frau namens Semiramis. Und Nimrod starb. Und seine Frau Semiramis wurde die Königin. Und sie sagte, dass der Nimrod hinaufgefahren wäre in die Sonne, zur Sonne, und lebt jetzt in der Sonne, und er ist der Sonnengott. Und die ganzen Heiden dort, die ganzen Kinder Gottes, haben das angenommen und heidnisch gelebt und haben diese heidnischen Gedanken von Semiramis angenommen. Dann hatte sie einen Sohn, lange nach dem Tod Nimrods. Und sie sagte, dass sie Jungfrau sei. Das ist hochinteressant. Sie sagte, dass sie ich bin mir nicht sicher, ob sie sagte, sie war Jungfrau, Entschuldigung, aber sie sagte, dass dieses Kind nicht von irgendwem käme, sondern dass dieses Kind käme von Nimrod selbst, der schon lange tot war, so dass er sie gar nicht befruchten konnte. Aber es kam vom Sonnengott selbst, von Nimrod, und sie sagte, das war Nimrods Sohn. Natürlich war das nicht Gottes Sohn, das ist Sonnengottes Sohn, und das war der Tammuz. Und diese drei wurden angebetet als Nimrod, Semiramis und Tammuz, als eine Dreieinigkeit. Und als Semiramis dann starb, ging sie zum Mond und sie wurde die Mondgöttin. Und Tammuz wurde dann in heidnischen Erzählungen, ist er der Gott der Unterwelt. Das ist auch hochinteressant, studiert das nach, Enzyklopädien sagen das. Dass in den frühen Vorstellungen Tammuz ein Begriff war für den Gott der Unterwelt. Und so haben wir diese Dreieinigkeit. Der Sonnengott, die Mondgöttin und der Tammuz, der Gott der Unterwelt. Und lange bevor es im Christentum, wenn wir weitergehen, lange bevor es im Christentum eine Dreieinigkeit gab, das war 325 nach Christus, da begannen diese arianischen Streitigkeiten. Und lange bevor es im Christentum eine Dreieinigkeit gab, gab es überall im Heidentum Dreieinigkeiten. Und ich möchte euch ein paar aufzählen. Beispiele sind, in der Hindu-Religion gab es Brahma, Vishnu und Shiva. Und die gibt es noch, selbstverständlich. Die gab es aber lang vor dem Christentum. Zum Beispiel in Ägypten gab es Osiris, Isis und Horus. Auch anders, eine andere Dreieinigkeit war Isis, Horus und Seth. IHS, diese Buchstaben sehen wir auch sehr oft. IHS. Selbst auf dem Kreuz Christi ist das von Heiden angebracht. Und dann im Iran gibt es diese Religion, sie nennt sich Zoroastrismus. Und dort gibt es einen Gott, der ist Ahura Mazda. Und er hat zwei Söhne. Ahriman, das ist der Böse. Und der andere Sohn ist Pentamainu. Und das ist ein guter Gott. Aber wieder dieses Konzept, ein Gott und er hat zwei Söhne. Und das alles so verblüffend ähnlich zu Gott. Gott hat einen Sohn. Und wer wollte der Dritte sein? Der Dritte ist der Sohn Gottes ebenfalls sein. Er wollte so sein wie Gott. Er wollte Christi Stelle einnehmen. Das war Satan. Und Satan, das, was er nicht geschafft hat im Himmel, das hat er geschafft hier auf der Erde im Heidentum. Und er wurde angebetet als eine Gottheit. In Rom, im römischen Glauben gab es, in römischen vielfältigen Glaubensarten gab es Jupiter, Mars und Quirinius zum Beispiel. In Griechenland gab es Zeus, Poseidon und Hades. Und so hat Dreieinigkeit überall auf der ganzen Welt, lange bevor es im Christentum eine Dreieinigkeit gab. Also es hat in erster Linie hat die Dreieinigkeit nicht ihren Ursprung nicht im Christentum. Und das allein ist schon erschreckend. Die Adventisten begründen das so, dass Satan der Affe Gottes ist. Der Affe Gottes ist, sagen sie. Er macht alles nach, was Gott macht. Gott ist eine Dreieinigkeit und Satan macht das nach. Und selbst in der Offenbarung lesen wir vom Tier, vom falschen Propheten und vom Drachen. Und sie sagen, siehst du, das ist eine Dreieinigkeit. Das ist keine Dreieinigkeit. Denn wir wissen, es gibt das Tier aus dem Meer, es gibt das Tier aus dem Wasser. Und es gibt viele andere Dinge noch, die dort beschrieben werden. Es gibt die Frau auch, die auf dem Drachen sitzt und so weiter. Und es werden noch viele andere Dinge erzählt, sodass es nicht nur drei sind, sondern das ist genauso ein Beweis, wenn ich sagen würde, Dreieinigkeit hier an meinem Finger begründet. Und das ist so verkehrt, das ist einfach nur verkehrt. Aber sie glauben, dass Satan das nachgemacht hat. Und das Papsttum, als dann später das Papsttum entstand, als die katholische Kirche das Papsttum an Macht gewann, begann es heidnische Traditionen, Feste und Bräuche in die Kirche einzuführen, um es den Heiden natürlich einfacher zu machen, das abgefallene Christentum, ich sage nicht Christentum, weil es war damals das abgefallene Christentum, anzunehmen. Und für die Heiden war es sehr einfach. Sie hatten nicht nur den heidnischen Sonntag in Anbetung der Sonne, sie hatten den Sonntag in der Kirche und sie hatten natürlich auch ihre Dreieinigkeit. Denn es gab Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie sagten sich, na gut, die katholische Kirche nennt das so, ich gehe dorthin und bete meine Dreieinigkeit weiterhin an in der katholischen Kirche, in diesen drei neuen Namen. Und so war es für sie einfach, sich anzugleichen an die katholische Kirche und sind hineingekommen. Und die katholische Kirche hat sehr Macht gewonnen. Wenn wir das genau betrachten in der Geschichte, kam der Katholizismus, die katholische Kirche, das Papsttum, gewann die höchste Macht, als die Dreieinigkeitslehre eingeführt wurde. Und das ist, glaube ich, interessant. Und damals gab es drei Stämme, und wir lesen davon in Daniel. In Daniel 7 spricht es von 10 Hörnern. Und drei Hörner wurden da ausgerissen aus diesen 10 Hörnern. Und diese drei Hörner waren, wie wir Adventisten wissen, die Heruler, Vandalen und die Ostgoten. Und diese drei Stämme waren arianisch. Sie waren nicht trinitarisch. Wer ein bisschen versteht diese Begriffe, trinitarisch ist der, der an die Dreieinigkeit glaubt. Arianer ist der irgendeine, da gibt es mehrere Varianten. Es gibt Semi-Arianismus und es gibt Arianismus, die heute so definiert werden. Aber es wird gesagt, sie waren Arianer. Aber in Wirklichkeit waren sie Semi-Arianer. Denn Arianismus lehrt, nach dem Worten der katholischen Kirche, und da dem kann man auch nicht so gut vertrauen. Es gab einen Priester namens Arius, und diese Streitigkeiten, die damals 325 nach Christus stattfanden, waren zwischen zwei Bischöfen. Der eine war Arius, der behauptete, Gott ist der Vater allein und er hat einen Sohn, Jesus Christus, und der hatte einen Anfang. Nur behauptet die katholische Kirche, viele sagen, das stimmt nicht. Viele, die Geschichte studiert haben, stimmt nicht, was die katholische Kirche sagt. Aber die katholische Kirche sagt, dass Arius behauptet hätte, Christus sei ein Geschöpf Gottes, nicht der geborene Sohn. Aber andere, Studenten, die das wirklich tief studiert haben, sagen, nein, in Wirklichkeit hat Arius die Wahrheit gelehrt. Und das ist auch so logisch. Warum hätte Satan Probleme gehabt mit einer Lehre, die ebenso falsch ist wie die Dreieinigkeit? Das ist meine Frage gewesen als erstes, wo ich damit konfrontiert wurde. Ich habe mir gedacht, Satan hat die ausgeführt. Ja, wenn die so falsch geglaubt haben, dass Jesus ein Geschöpf war, warum hat er die nicht einfach gelassen, damit sie noch mehr verbreiten, diese Dummheit und diese unbiblische Sache? Aber das hat er nicht getan, sondern sie mussten vernichtet werden. Sie wurden komplett vom Papsttum vernichtet, diese drei Stämme. Vandalen, große Völker. Vandalen, Ostgoten und die Herunder. Und diese drei Völker wurden komplett ausradiert vom Papsttum. Es blieb nicht einer von ihnen übrig. Und das Papsttum, erst dann, ist interessant, schaut in der Geschichte nach, erst dann, als diese drei Stämme hatten das Papsttum gehindert, die Dreieinigkeitslehre, findet ihr in den Geschichtsbüchern, zu verbreiten. Und viele Menschen waren auf der Seite dieser drei Völker und viele Menschen haben ihnen geglaubt, sie haben das Papsttum stark bekämpft und sie haben sich ausgebreitet, sie waren in ganz Rom. Sie waren in ganz Rom, ich weiß nicht welches Volk von ihnen, aber eines, die Ostgoten. Sie waren in Rom und das Papsttum musste sie dort erstmal vertreiben und sie musste sie vernichten. Erst dann kam das Papsttum nach Rom und dort entstand dann der Katholizismus und wurde groß und machtvoll. Und diese drei Stämme, diese drei Völker waren arianisch im Glauben. Das bedeutet, sie haben an die Wahrheit über Gott geglaubt, wenn wir wirklich ehrlich sein wollen. Und die Wahrheit, Theologen nennen das Semi-Arianismus, was wir glauben. Was wir, die wir sind, glauben, dass Jesus der geborene Gott, der geborene Sohn Gottes ist. Sie sagen, das sei Semi-Arianismus. Semi heißt einfach nur halb. Halb Arianer sind wir. Aber ich glaube, dass der Arius das Herz an der richtigen Stelle hatte. Und so.
Und der Begriff Arianismus ist eigentlich eine Diskriminierung.
Ja.
Das wird eigentlich identifiziert mit Irrglauben, mit falschem Glauben.
Ja, das wurde von der katholischen Kirche ja sehr oft. Sie sagen auch, sie begründen, dass es gibt eine Schrift, die habe ich jetzt nicht dabei, wo ein katholischer Theologe sagt, man sieht, dass die Bibel nicht reicht. Und das ist auch interessant für uns, wir können daraus viel lernen. Ein katholischer Theologe sagt, man sieht aus der Geschichte, dass die Bibel nicht genug ist. Man braucht die heilige Autorität des Papstes. Ich möchte das jetzt nicht in keinster Weise auf einen Mann beziehen. Ich glaube, Schwester White war eine Prophetin. Aber hier geht es um die katholische Kirche. Und die katholische Kirche sagt, wir brauchen mehr als nur die Bibel. Die Bibel allein reicht nicht. Der Protestantismus hat gesagt, Luther hat gesagt, nein, die Bibel allein ist die Grundlage für unsere Seligkeit. Die katholische Kirche sagt, nein. Denn, und dieser Theologe begründet das in seiner Ausarbeitung, und er sagt, dass es kein Garant dafür gibt, dass man durch Bibelstudium zur Wahrheit kommt. Es gibt kein Garant dafür. Der Beweis dafür ist, ein großer Beweis, sagt er, ist Arius, der, obwohl er nur die Schrift hatte, Arius hatte nur die Schrift, sagt er, hatte nur die Schrift, trotzdem ist Arius auf den falschen Weg gekommen und hat geglaubt, diese Irrlehre, diese ketzerische Lehre, dass Jesus ein Geschöpf ist. Und er geht darauf ein und diskutiert das. Und er sagt, seine Schlussfolgerung ist, dass die Bibel nicht reicht, wir brauchen das Papsttum. Wir brauchen den Papst, der uns sagt, was Wahrheit ist aus der Bibel. Das war seine Schlussfolgerung. Und anders verhält es sich bei uns mit Schwester White. Schwester White ist eine Klärung der Bibel. Schwester White ist ein Licht zur Bibel. Schwester White hilft uns, die Bibel zu verstehen. Und wir wissen das. Und sie widerspricht an keiner Stelle der Bibel. Wenn wir sehen, was für Lehren die katholische Kirche heute hat, Anbetung von Toten, Tote als Mittler, Sonntagsauferstehung, die Dreieinigkeitslehre natürlich, alles unbiblische Dinge. Die Sonntagsanbetung, Der Sonntag kam auf im Jahre 321 nach Christus. Das ist ein interessantes Datum, merkt euch das. Das war im Konzil zu Trient, wo sie über den Sonntag entschieden hatten. Konstantinopel. War es Konstantinopel? Wo sie über den Sabbat und Sonntag. Ist egal. Wir können das nachschauen in den Geschichtsbüchern. Dort haben sie entschieden, dass der Sabbat, die Heiligkeit des Sabbats auf den Sonntag verlegt wurde. 321 nach Christus. 4 Jahre später, 325 nach Christus, auf dem Konzil zu Nicea. Jetzt sind wir in Nicea. 4 Jahre später, in dieser Dunkelheit, wo das Papsttum sich befand, wo heidnische Bischöfe zusammenkamen unter einer Leitung vom heidnischen Kaiser Konstantin. Und letztendlich entschied der Kaiser Konstantin, dass Christus nicht Gottes Sohn sei, sondern er sei Gott selbst. Das war ein heidnischer Kaiser. Er hatte vorgegeben, sich zum Christentum bekehrt zu haben, weil er dadurch an Macht gewann und er mit der katholischen Kirche sich verbündet hatte und verbinden konnte. Und so hat er das ausgenutzt und er hat gesagt, wir halten dafür, Christus ist Gott selbst, er ist nicht der Gottessohn, nicht der Sohn Gottes. Und das ist da 304 Jahre später, nachdem der Sonntag, und Adventisten propagieren das so lautstark, sie sagen, 321 auf dem Konzil so und so hat die katholische Kirche die Heiligkeit des Sabbats auf den Sonntag verlegt. Und sie sind so blind, dass sie nicht sehen, dass 4 Jahre später, Jesus wusste nichts davon, die Apostel haben nichts davon gesagt, aber 300 Jahre später, über 300 Jahre später, kam diese Bischöfe, diese katholischen Bischöfe, die Platonismus, wie nennt sich das? Platonismus studiert hat. Platonismus. Und die Lehren des Plato studiert hatten. Und das sind Philosophien. Er war ein Philosoph. Und er war hatte quere Gedanken in seinem Kopf. Und die Dinge haben sie studiert. Und sie sind zusammengekommen, um zu beraten, ob Gott wirklich einen Sohn hat oder nicht. Und dann kam der Kaiser Konstantin hinzu. Und der hat dann bestimmt letztendlich. Und interessant ist, viele sagen, die dieses Thema sehr stark studiert haben, dass die meisten Bischöfe haben an die Wahrheit geglaubt. Im Konzil zu Nicea waren es gar nicht so viele Bischöfe wie später, 381 davor gab es ein Konzil zu Rimini und dort 363 oder
62?
356. Ich meine, es war irgendwas mit 60. Kann sein. Und da war ein Konzil zu, ich glaube, Rimini. Und dort waren viel mehr, weitaus, ich glaube, das Dreifache an Bischöfen da als in Nicea. Und die meisten Bischöfe, sagen sie, waren Arianer. Sie waren auf der Seite Arius. Und ein paar Bischöfe waren auf der Seite des Kaisers Konstantin. Und der Kaiser Konstantin hat letztendlich bestimmt, jeder, der das nicht annimmt, wird exkommuniziert. Auf dem liegt der Bannfluch, Anathema. Und das war das Problem. Und sie hatten sich gefürchtet, die Bischöfe, und haben alle unterschrieben. Und haben diese Lehre angenommen. Und so kam die Dreieinigkeit ins Christentum hinein. Und ich glaube, Loughborough, einer der Pioniere, schreibt, nicht Loughborough, sondern weiß ich nicht, welcher es ist. Aber er schreibt, dass Andrews, nachdem der die Universität benannt ist, dem Andrews Universität in Amerika. Und er hat gesagt, dass die Situation, ich formuliere es jetzt mal mit meinen Worten, die Situation und die Umstände, mit der diese Lehre in der Vergangenheit herbeigeführt wurde von der katholischen Kirche und aufgestellt wurde, durch Blut vergießen, und erzählt all diese Taten auf, dass die drei Stämme vernichtet wurden und so weiter. Sie wussten ganz genau Bescheid. Und die Umstände, in denen diese katholische, heidnische Lehre errichtet wurde, sollte einem jeden, der an die Bibel glaubt, die Schamesröte ins Gesicht treiben, sagte. Und das ist etwas Interessantes. Ich weiß nicht ganz genau, wie er es formuliert, aber das ist das, so wie er sagt. Jeden, der an die Bibel glaubt, oder jeden Christen, sollte das die Schamesröte ins Gesicht treiben. Und das war interessant zu lesen, auch von ihm. Versionen, ja. Es gibt viele Versionen der Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, wie weit wir fortgeschritten sind in der Zeit. Ich möchte jetzt gleich aufhören. Einige Bibelstellen noch aufführen und dann können wir uns hinsetzen. Und vielleicht tun wir auch gut daran, einfach mal einige Bibelstellen durchzunehmen. Dann haben wir Stoff, eventuell für heute Abend auch in der Fragestunde. Aber es gibt die katholische Dreieinigkeit. Die katholische Dreieinigkeit, ich werde euch ganz kurz aufzeigen, was die katholische Dreieinigkeit lehrt. Sie lehrt, dass es eine Substanz gibt, die Gott genannt wird. Es gibt ein Wesen, eine Substanz, ein Körper. Und diese Substanz wird Gott genannt, das ist Gott. Aber in dieser Substanz, in diesem Körper, befinden sich drei Personen. Diese Personen, sagen sie, werden genannt Hypostasen. Diesen Namen haben sie selbst erfunden, um das zu beschreiben. Diese Art von Personen, denn sie sagen, diese Art von Personen sind nicht so zu verstehen, wie wir das Wort Person verstehen, sondern sie sind eine Mischung zwischen eine Mixtur von Person und Charaktereigenschaften. Nicht Person, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber sie sagen, es ist eine Mischung von Charaktereigenschaften und
Ausdrucksformen, verschiedene Ausdrucksformen. Es gibt einen Geist.
Ja. Aber es ist nicht so, wie wir das Wort Person verstehen. Und es befinden sich drei in dieser Substanz, drei dieser Personen. Man könnte das so sagen, ein Körper und drei Köpfe. So könnte man es sich bildlich vorstellen. Drei Köpfe wegen dem Denken. Drei Personen in einem Körper. Das ist die katholische Dreieinigkeit. Und sie sagen, es gibt eine Lehre, die nennt sich die ewige Zeugung. Die ewige Zeugung. Eternal Generation. Und sie sagen, dass sobald der Vater existiert hat, was nie war, weil er war ja immer da, aber sobald er da war, so formulieren sie es, sofort kam der Sohn aus ihm hervor, wurde gezeugt von ihm. Das ist interessant, denn sie sagen, er wurde gezeugt. Und das ist diese Lehre der ewigen Zeugung. Er wurde gezeugt vom Vater und wird gezeugt und wird für immer gezeugt werden. Das ist interessant, es ist ein kontinuierlicher Ablauf, es ist ein Kreislauf, der hier entsteht. Der Vater zeugt den Sohn kontinuierlich. Mit anderen Worten, der Sohn fließt aus dem Vater heraus, kontinuierlich, kommt aus dem Vater, immer aus dem Vater. Es ist Philosophie pur. Und wir verstehen das, wenn wir uns anschauen, dass sie an einen Gott glauben, an eine Substanz, und diese drei Personen sind in dieser Substanz, und diese drei Personen sind nicht Wesen oder Personen, so wie wir sie kennen, wie ein Mensch dasteht und ich sage, das ist eine Person, sondern das sind Hypostasen, das sind so Seinswesen, jetzt habe ich, nein, Seinsweisen. Seinsweisen. Das ist interessant. Ja, sie verstehen es ja selber nicht. Sie sagen, es ist ein Mysterium. Und sie schreiben im Handbuch für den Katholiken von heute, auf Seite 16, schreiben sie, das Geheimnis der Dreieinigkeit oder das Mysterium der Trinität ist die zentrale Lehre des katholischen Glaubens. Auf ihr basieren alle anderen Doktrinen der Kirche. Auf der Dreieinigkeit. Das schreiben Katholiken. Was haben wir im Katholizismus für Lehren? Wir haben gesagt, wir haben Besprengungstaufe, wir haben Totentaufe, wir haben Anbetung der Toten, Tote als Mittler, wir haben die Sakramente, wir haben diese Ikonen, wir haben Maria, Anbetung der Maria, wir haben Anbetung der Heiligen und all diese Fegefeuer, sehr schön, und all diese Lehren, sagen Sie, basieren auf der Dreieinigkeit. Das ist interessant. Jetzt wissen wir, warum die Adventgemeinde so sehr im Abfall sich befindet. Das kann keiner leugnen. Sie befindet sich im Abfall, im tiefsten Abfall. Weil sie die Dreieinigkeit angenommen haben, 1931. Es gibt die adventistische Dreieinigkeit, die da lehrt, Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Personen, drei Wesen, drei verschiedene, getrennte, voneinander unabhängige Wesen, Personen, sie stehen nebeneinander. Gott der Vater, danke, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Die Begriffe Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind unbiblisch. Es gibt keine einzige Stelle in der gesamten Bibel, wo es heißt, Gott der Sohn, dieser Ausdruck, Gott der Sohn oder Gott der Heilige Geist, gibt es nicht. Die Bibel spricht immer von Gott, dem Vater, und vom Sohn Gottes und vom Geist Gottes. Niemals von Gott, dem Geist. So. Und es gibt natürlich den Modalismus, Modalisten sind, man nennt das auch Jesus-Allein-Theorie. Sie glauben an Jesus allein. Sie sagen, es ist ein Wesen, eine Person, ein Individuum und das ist Gott. Dieser Gott, dieses Wesen, diese Person offenbart sich zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Rollen. Einmal ist er der Vater, dann ist er, im Alten Testament war er der Vater, im Neuen Testament ist er der Sohn, dieselbe Person, dasselbe Wesen ist der Sohn, er spielt nur verschiedene Rollen. Und in der jetzt haben wir den Heiligen Geist. Es ist aber dieselbe Person, die zu uns kommt. Und er ist der Heilige Geist. Das ist der Modalismus. Es gibt den Unitarismus, es gibt noch alles Mögliche an Lehren, die wir nicht behandeln wollen jetzt hier. Und wenn wir Johannes 3,16 im Lichte der Dreieinigkeit lesen, schlagt mit mir einmal Johannes 3,16 auf und schaut einmal, wie diese Lehre Johannes 3,16 vollkommen zerstört. Hier heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im Lichte der Dreieinigkeit würde das bedeuten: Denn also hat Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Welt geliebt, dass er, das bedeutet diese drei, ihren eingeborenen Sohn gaben, der eigentlich nicht wirklich der eingeborene Sohn ist, er ist die zweite Person der Dreieinigkeit, der gibt sich nur als eingeborener Sohn aus, das ist schon die zweite Lüge, die ihren eingeborenen Sohn gaben, wer gab? Gab der Vater, gab der Sohn oder gab der Heilige Geist oder gaben alle drei von ihnen? Wer gab? Das wissen wir nicht. Ihren eingeborenen Sohn, der nicht wirklich der eingeborene Sohn ist, damit alle, die diese Lügen glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Es zerstört vollkommen das Evangelium. Damit alle, die an ihn glauben, an wen? An jemanden, der sich als Sohn Gottes ausgibt, der nicht wirklich der eingeborene Sohn Gottes ist? Das ist das Problem. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und dann heißt es, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gab ihn in den Tod. Aber er starb nicht wirklich. Das ist wieder eine Lüge. Er gab ihn in den Tod, aber er starb nicht wirklich. Denn er ist ja Gott und Gott kann nicht sterben. Eine komplette Lüge. Und sie zerstört die Bibel, und sie zerstört unseren Glauben, sie zerstört die Versöhnungslehre. Schlag mit mir schlag mit mir einmal. Wir wollen einige Verse lesen. Markus 12, Verse 28 bis 34. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Ich lasse mal die unwichtigen Texte. Ich habe eine Masse von Texten. Wer diesen Zettel möchte, ich habe ihn extra so gestaltet, dass ich ihn weitergeben kann. Ihr könnt Kopien davon machen. Jetzt sind reichlich Bibeltexte dort aufgeführt. Viele, viele, viele. Markus 12. Und lesen wir ab Vers 28. Markus 12, Abvers 28. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das. Höre Israel, und das ist das, was die Israeliten das sogenannte Schema, ich glaube Schema heißt das, nennen. Und sie sagen, Jesus sagt, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. In der Elberfelder heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und das ist das höchste und größte Gebot. Und dann heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Ich glaube, in anderen Übersetzungen, ich habe mir hier hingeschrieben, ein Gott. Es gibt einige Übersetzungen, wo es heißt, er ist ein Gott. Ich glaube, die alte Luther. Bin mir nicht sicher. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er sagte zu dem Schriftgelehrten, wenn du das erkannt hast, dass Gott nur einer ist und dass du ihn lieben sollst von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften, dann bist du dem Himmelreich nahe. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, sagt er. Und keiner, niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Nun, als der Schriftgelehrte sagte, du hast recht geredet, er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Er ist nur ein Gott, sagt der Schriftgelehrte. Hat Jesus ihn korrigiert und hat gesagt, nein, du hast das falsch verstanden. Ich, der Vater und der Heilige Geist, wir sind der eine Gott. Das hat er nicht gesagt. Sondern er wusste ganz genau, wo der Schriftgelehrte von Gott sprach, meinte er seinen Vater. Und er hat ihm vollkommen zugestimmt. Er hat gesagt, du hast recht geredet, du bist nicht weit vom Himmel. Weit entfernt.
Ich sagte hier, Gott ist eine Person. Einer heißt eine Person.
Einer.
Ja. Ein Mensch, eine Person.
Ganz genau. Und selbst hier benutzen die Theologen das Wort eins und sagen, dieses Wort eins, das im Hebräischen dort gebraucht wurde und im Griechischen, das bedeutet, ist eigentlich im Plural und es gibt ja dieses Wort Echad. Und da sagen sie, das bedeutet eins. Im Hebräischen, Echad bedeutet eins. Aber dieses Wort ist in der Mehrzahl. Und sie sagen, das deutet darauf hin, dass das gleiche Thema wie mit Elohim. Es gibt ein Wort Elohim. Es wird über tausende Mal wird das Wort Elohim im Alten Testament verwendet. Und Elohim bedeutet Gott. El bedeutet Gott. Und Elohim ist einfach die Pluralform von El, was bedeutet Gott. Und das wird sehr, sehr oft verwendet. Aber sehr viele Studenten sagen, und ich kann das bezeugen, und andere, die aus anderen Ländern kommen, die vielleicht slawische Sprachen haben oder vielleicht osteuropäische Sprachen haben, die wissen auch ganz genau, dass bis auf den heutigen Tag ältere Menschen mit einem respektvollen Ihr angesprochen werden. Könige werden mit Ihr angesprochen. Euer Durchlaucht, eure Heiligkeit. Es ist aber ein Wort, eine Person gemeint. Bis auf den heutigen Tag. Wir haben jüdische Freunde, die uns auch besuchen und wir reden mit ihnen immer und wir legen ihnen Wörter vor, hebräische Wörter, und fragen sie, was bedeutet das? Und es, unter denen war auch einmal Elohim. Und ich hab sie gefragt, was bedeutet denn Elohim? Könnt ihr sagen, dass da mehr als eine Person von den Juden damals gemeint wurde mit dem Wort Elohim? Oh, hat er gelacht. Nein! Juden haben niemals seit der Existenz, seitdem sie als Volk existieren, haben niemals mehr als eine Person in diesem Wort gefunden. Theologen sagen aber, dass Elohim in der Mehrzahl ist und das beweist, dass es eine Dreieinigkeit ist.
Guck, wir haben ja bereitet, dass in seinem neuen Buch über den Heiligen Geist ausschreibt, Elohim ist mehr als einer, das versteht jeder, der diese Sprache kennt. Aber die Israeliten, diese Sprache verstanden, und dessen deren Sprache es war, die haben gesagt, es ist einer. Also das ist ein, wer darüber nachdenkt, dass die einen Unsinn von sich geben. Er behauptet, die Sprache besser zu kennen, als das Wort, das diese Sprache gesprochen hat. Nur um seine Irrlehre zu schützen.
Ja, das ist das Problem hier. Sie wollen weiser sein als die Juden. Das ist genauso, wie wenn einer von euch zu mir kommen würde heute und würde sagen, du, ich habe ein Wort in eurer Sprache gehört, meine Sprache ist Ungarisch, ich komme aus Rumänien, bin aber Ungar. Und wir haben das Wort für Liebe. Wir sagen, wenn wir sagen, ich liebe dich, dann sagen wir Sahatlak. Und es ist interessant, wenn jemand zu euch zu mir kommen würde und sagen würde, du, ich hab eure Sprache ein bisschen studiert. Ich bin oft darauf gekommen, dass das gar nicht ich liebe dich heißt. Und das bedeutet, ich mag dich. Ich würde sagen, was versuchst du mir zu erzählen? Ich bin mit der Sprache aufgewachsen, ich weiß, was das bedeutet. Wir Ungarn, wir haben die Sprache geprägt, wir haben die Sprache gehört, seitdem wir klein sind, ich weiß ganz genau, was das Wort bedeutet. Wenn ich sagen möchte, ich mag dich, benutze ich ein komplett anderes Wort. Und deswegen, das ist das Problem mit den Juden heute und mit den Theologen. Und wir haben auch auf der Generalkonferenz sehr viel über dieses Thema gesprochen. Sie sind sehr stark mit Elohim gekommen. Woher wissen wir, dass in Markus 12 der Vater gemeint ist? Schlag mit mir Johannes 8 auf. Johannes 8. Johannes 8 und dort den Vers 54. Und hier heißt es, Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Gott ist der Vater. Und Jesus wusste, dass wenn die Israeliten sagen, unser Gott, meinten sie seinen Vater. Und er hat deswegen dem Schriftgelehrten nicht widersprochen. Er hat nicht gesagt, schau mal, du erzählst da was Verkehrtes. Ich und der Vater und der Heilige Geist sind Gott. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat ihn nie korrigiert. Wenn wir weitergehen. Und die Verse 38, ich glaube, das ist im selben Kapitel 38. Ja, Johannes 8, Verse 38 und 40 wollen wir uns anschauen. 38 und 40 und vergleichen. Hier sagt Jesus, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Vers 40 wiederholt er das einfach nur und er sagt, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. In Vers 38 sagt er, wie ich sie vom Vater gehört habe. In Vers 40, wie ich sie von Gott gehört habe. Er hat also ein das klare Verständnis. Gott war sein Vater. Und er hat ihn einmal Vater genannt und er hat ihn einmal Gott genannt. Wenn er zu diesem Gott dazugehört hätte, hätte er es sicherlich erwähnt. Oder er hätte wenigstens den Heiligen Geist in dieser Gottheit als separate Person klar gezeigt. Und Vers 41 sagt Bruno, ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott.
Und das wieder ganz klar gezeigt, dass die Israeliten nur einen Gott haben, eine Person, den Vater.
Ganz genau. Er sagt, wir haben nur einen Vater, Gott. Gehen wir zu 1. Korinther 8, 4 bis 6. 1. Korinther 8, 4 bis 6. Hier heißt es, was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, sagt Paulus, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir, wer ist dieses Wir? Wir Christen, sagt er, so haben wir doch nur einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Nein.
Widerspricht mir niemand? So haben wir noch einen Gott, den Vater. Und selbst hier aus diesem Vers versuchen die Theologen rauszuholen. Und ich habe viele Geschwister gehört in der Adventgemeinde, die zu mir gesagt haben, ja, aber hier wird es nur so ausgedrückt. Er sagt, es gibt viele Götter und viele Herren, aber wir Christen haben nur einen einzigen Gott, den Vater. Und damit keine Missverständnisse entstehen, schaut einmal, was er weiter sagt. Einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Dieser eine Herr ist nicht der eine Gott. Der eine Gott ist nicht der eine Herr. Das sind zwei verschiedene Personen. Einen Gott, den Vater, einen Herrn, Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes. Und so glaube ich, dass dieser Vers hilft uns sehr, dass wir das verstehen. Epheser 4, Vers 6. Epheser 4, Vers 6. Hier heißt es, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Also hier wird das wieder nochmal wiederholt. Er sagt, ein Gott und Vater. Dieser Gott ist unser Vater und er ist nur einer. Dass Gott der Vater ist, das lesen wir in Jakobus 2,19. Jakobus 2, Vers 19. Dass Gott nur einer ist. Entschuldigung. Hier heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Selbst die Teufel wissen, dass es nur einen Gott gibt. Natürlich, sie waren ja im Himmel, sie haben ihn gesehen. Lesen wir Ja, es gibt sehr viele Verse. Ich werde dann die gar nicht hier, ich werde sie gar nicht, ja, vielleicht Johannes 1, Vers 1, damit wir das klären schon mal im Vorfeld. Johannes 1, Vers 1. Dort, wir wissen, was dort steht. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und viele sagen, ja, da siehst du mal, Christus ist genauso Gott, wie der Vater Gott ist. Das sind zwei Götter. Das sind zwei Wesen, zwei Personen, die genauso Gott sind. Und sie sagen, das Wort, weil das Gott, weil das Wort Jesus Christus ist. Wir lesen das in Vers 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und sie sagen, das ist Jesus Christus. Und hier wird gesagt, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Aber wie ist das gemeint? Es ist interessant, im griechischen Urtext zu schauen. Dort heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei dem Gott. Dort ist der definitive Artikel der, bei dem oder dem Gott. Im Deutschen dem. Sie haben das Wort, welches Wort ist dort? Ton theon. Ton ist, bedeutet proston theon. Und das bedeutet der Gott, bei dem Gott. Er war bei dem Gott. Es ist interessant, wenn die Bibel von dem Vater spricht, heißt es immer Ton Theon oder O Theos. Beides der Gott. Bei dem Gott oder der Gott. Und es wird immer auf den Vater angewandt. Niemals auf den Sohn. In der ganzen Schrift, ihr könnt von vorne bis hinten gucken, immer wenn es im Griechischen heißt Ton Theon oder O Theos, bedeutet das, der Vater ist das auf den Vater anzuwenden. Und dann heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei dem Gott und Gott ohne der. Ohne den Artikel. Und Gott war das Wort. Was bedeutet, wenn ich sage, nehmen wir Schwester, ich weiß deinen Namen nicht mehr. Schwester Brockmann, entschuldige, natürlich. Schwester Brockmann sitzt neben Bruno. Ich würde sagen, Bruno ist ein Mensch. Er ist der Mensch. Er ist ein Mensch. Schwester Brockmann sitzt neben ihm und ist Mensch. Merkt ihr den Unterschied? Das erste Mal habe ich das als Hauptwort angewandt. Ich habe gesagt, er ist ein Mensch. Das zweite Mal habe ich gesagt, Schwester Brockmann ist Mensch. Als Eigenschaftswort. Oder nicht als Eigenschaftswort, aber als beschreibendes Wort, als ein Wort, das die Eigenschaft beschreibt, das die Natur von Schwester Brockmann beschreibt. Sie ist Mensch von Natur aus. Und so ist es genau angewandt hier. Wenn ich zum Beispiel von Adam und Eva komme, vielleicht etwas besser raus. Adam ist der Mensch. Wir wissen, im Hebräischen Adam bedeutet der Mensch. Adam ist der Mensch. Eva steht neben ihm und sie ist Mensch. Sie ist von Natur aus Mensch. Sie ist nicht der Mensch, denn das ist Adam. Aber sie ist Mensch. Von Natur aus. Menschlich. Danke. Und das ist auch das, was in Johannes 1 gesagt wird. Christus ist göttlich. Die rechte Übersetzung würde lauten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und göttlich war das Wort. Es war göttlich. Warum? Weil es aus dem Vater hervorkam. Genauso göttlich wie der Vater. Dass Jesus vom Vater geboren ist, ich gehe jetzt weiter, dort sind viele Texte, aber gehen wir weiter. Dass Jesus vom Vater geboren ist, lesen wir zum Beispiel in Johannes 8, Vers 42. Johannes 8.
Wenn wir mit diesem Johannes 1, Vers 1, das lässt sich sehr schön darstellen, wenn wir das Wort Gott, das Wort für Christus, einfach durch den Sohn ersetzt. Ja, dann hört sich der Vers nämlich so an, und dann seht ihr, wie unsinnig das ist. Da heißt es, im Anfang war der Sohn, und der Sohn war bei Gott, und Gott war der Sohn. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ja, da wird es deutlich, wenn ihr sagt, im Anfang war der Sohn, das Wort einfach ersetzen durch Sohn. Im Anfang war der Sohn, und der Sohn war bei Gott, und Gott war der Sohn.
Das
ist zwei Personen und alles wieder ein. Ja. Also du brauchst ja gar nicht Griechisch zu können, das lässt sich sehr schön erklären, dass dieser Vers falsch übersetzt ist. Auf diese Weise lässt sich das nicht einmal.
Danke. Wenn wir Johannes 8 nehmen, Johannes 8, Vers 52, viele sagen, es wird ja nie gesagt, dass Christus der Eingeborene ist. Wo wird das denn gesagt? Im ganzen Neuen Testament, sie sagen, dass das Wort für Eingeborene, das ist monogenes. Und sie sagen, dieses Wort monogenes bedeutet einzigartig. Und das ist so falsch. Diejenigen, die Griechisch können, meine Mutter kann perfekt Griechisch, sie hat lange Jahre Griechisch studiert und es ist fast schon zu ihrer Muttersprache geworden. Und sie weiß ganz genau, ich habe sie gefragt und wir haben sehr viele griechische Freunde und wir haben sie gefragt, was bedeutet denn Monogenes? Und sie sagen, das hat nur eine einzige Bedeutung. Einzig geboren. Theologen sagen, nein, das ist einzigartig. Aber es ist interessant, dass die Griechen sagen, nein, dafür haben wir ein anderes Wort. Wir sagen, ich habe das Wort nicht. Aber erinnert mich mal, ist einzigartig. Unikat, einzigartig.
Monadikos.
Ich weiß es nicht mehr, aber wir können es raussuchen. Und hier heißt es aber in Kapitel 8, Vers 42 von Johannes.
Wir haben in dem Gleichnis von, nicht das Gleichnis, die Erzählung, wo Jesus den einzigen Sohn der Witwe vom Tode aufweckt, steht auch das Wort Monogenes. Der einzige Sohn, bitte? Sie hatte nur den einen Sohn, der nennt sich geboren.
Ja, ja. Vers 22 heißt es hier, das ist interessant, viele von euch haben vielleicht diesen Vers noch nicht betrachtet in diesem Licht. Vers 42, Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Zwei Gedanken. Ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Ich habe mir auch da die griechischen Worte angeschaut, die dort übersetzt wurden. Im Griechischen das erste Wort, wo es heißt, ich bin von ihm ausgegangen, bedeutet hervorgehen, von etwas herauskommen, hervorkommen, so wird das beschrieben. Das zweite Wort, das zweite griechische Wort, bedeutet von einem Ort zum anderen gelangen. Ganz wichtig, schau das nach.
Vers 42,
Kapitel 8. Entschuldigung. Und da ist dieser Gedanke ausgedrückt. Und dann, wenn man weiter sieht, Kapitel 16, schlagt noch ganz schnell Kapitel 16 auf, Vers 27 bis 30. Ich merke, dass ich doch schon 50 Minuten spreche. Das sollte nicht so sein. Johannes 16, 27 bis 30. Aber ich denke, so kann auch viel geklärt werden, was ihr vielleicht an Fragen habt. Wir wissen, dass wir nicht alles klären können, aber Kapitel 16, Vers 27 und 30, dort heißt es bis 30. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Moment, wo bin ich? Römer. Entschuldigung. 16, so. 27. Denn er selbst, der Vater hat euch lieb, sagt Jesus, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wieder derselbe Gedanke, ausgegangen. Ich bin vom Vater ausgegangen, wiederholt er, und in die Welt gekommen. Zwei Gedanken. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, und jetzt beachtet, was sie wissen, was sie erkannt haben, dass du alle Dinge weißt. Dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Sie haben ganz genau erkannt, das war eine sehr gute Bestätigung und die Natur Christi wurde ins rechte Licht gerückt. Und sie haben jetzt verstanden, warum der Vater so stark mit dem Sohn verbunden ist und warum der Vater ihm alles zeigen kann und der Vater vollkommen im Sohn ist. Glaubt ihr nicht, dass ich im Vater bin und er in mir, wenn nicht, so glaubt, um meine Werke sind. Aber das ist genau das, was sie da in dem Moment wie Schuppen von Augen ihnen gefallen ist. Und sie haben erkannt, jetzt verstehen wir, du bist aus dem Vater ausgegangen. Ja, dann ist doch klar, dass dich niemand lehren muss. Denn du hast die Natur Gottes, des Vaters. Und er ist ein Geist mit dir und er kann dir Dinge zeigen. Er kann dir Dinge sagen, ganz klar und deutlich. Und sie erkannten seine Natur. Und sie haben verstanden. Und nochmal sagt er Kapitel 17, Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Zwei Gedanken, beachtet das ganz genau. Jesus spricht dir von seiner Geburt. als er vom Vater geboren wurde. Und ich weiß es nicht. Sicherlich würde das sowieso aufkommen hier zur Debatte. Hebräer 1, 1 bis 8, wo es heißt, O Gott, dein Gott. Ich salbe dich, O Gott. Und so können wir das eventuell als schon eine Frage vorziehen und beantworten. Weil ich möchte euch etwas Interessantes sagen. Im SPA Bibelkommentar. Das ist eine ganz neue Sache, die ich auch eine Ausarbeitung bekommen habe vom Bruder Stephen Burks, der hier war. Und der hat ein bisschen geforscht und der hat Interessantes gefunden hier, was ich zuvor noch nicht gehört hatte. Und das ist interessant. Und hier heißt es im SDA Bibelkommentar, das Bibelkommentar, das die Adventisten geschrieben haben, nicht von Ellen White. Und sie schreiben hier in Band 7, Seite 399 im Englischen. Sie schreiben, diese Passage in Hebräer 1, Vers 8 und 9, sie sagen, diese Passage kann wohl möglich als der Höhepunkt in der Verfechtung der Stellung und der Gottheit Christi angesehen werden. Der Gottheit Christi. Sie sagen, das ist der Höhepunkt, das ist der beste Beweis für die Gottheit Christi. Es gibt kein größeres Zeugnis, sagen sie, von der Gottheit Christi, als dieser Titel, den der Vater dem Sohn zuspricht. Gott, hier meinen Sie den Ausdruck Gott. Lesen wir den Vers einmal. Hebräer 1, versuchen wir mal rauszufinden, was dort wirklich steht. Hebräer 1, Vers 8 und 9. Hier heißt es, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir wissen, hier spricht es vom Sohn. Hier heißt es ja, aber vom Sohn, sagt Gott, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Vers 9. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und hast gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, O Gott, dein Gott, gesagt mit Freudenöl, wie kein deinesgleichen. Und hier sagen sie, hier haben wir den Beweis. Hier wird Christus mit O Gott angesprochen, vom Vater selbst. Wenn der Vater selbst seinen Sohn O Gott nennt, haben wir keine Entschuldigung mehr. Er ist Gott und das Punkt und Aus und Schluss. Er ist Gott. Und im SDA Bibelkommentar die Adventisten sagen selbst, das ist der Höhepunkt bei der Verfechtung der Gottheit Christi. Und interessant. Ich habe mal geblättert, angeregt von dieser Ausarbeitung von Bruder Stephen Burks. Und ich habe mal gedacht, Moment einmal, hier steht doch die Quellenangabe im Psalm. Hier heißt es Psalm 45, 7 und 8. Diese Verse, die gerade gelesen wurden, kommen aus Psalm 45, 7 und 8. Schlagt einmal dort auf. Psalm 45. Und hier heißt es auf einmal, Vers 7 ist, sage ich euch im Vorfeld, ist falsch übersetzt. Auch hier, sowohl in Hebräer im Neuen Testament als auch im Alten Testament im Psalm, ist falsch übersetzt aus dem aramäischen Text. Hier heißt es nämlich, falsch übersetzt, Vers 7, Gott, dein Thron bleibt für immer und ewig. Das soll im Aramäischen heißen. Es gibt eine Bibel, die direkt aus dem Aramäischen übersetzt ist. Und die sagt hier, es soll eigentlich heißen, dein Thron, das dir von Gott gegeben ist. Der dir von Gott gegeben ist. Dein Thron, dir von Gott gegeben, bleibt für immer und ewig. Das ist der Urtext. Und dann Vers 8 ist selbst in unseren Bibeln richtig. Hier heißt es auf einmal, du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Also nichts mehr mit, darum hat dich, O Gott, dein Gott, gesalbt. Der Grund dafür ist für diese falsche Übersetzung. Hier heißt es, darum hat dich der Herr, dein Gott. Selbst mit Vergleichen können wir die falschen Übersetzungen herausfinden. Indem wir das vergleichen. Im Griechischen steht das Wort O. Und O wurde im Deutschen falsch übersetzt mit O. Aber O im Griechischen bedeutet der. Und nicht O. Das ist das Problem. Es ist ein ganz anderes O. Es ist ein O mit einem Apostroph oben drüber. Das O, das kleine O im Griechischen, ist wie ein W. Ein Omega. Ein W. Und das verwenden sie als oh. Schaut im Griechischen an, es gibt sehr viele Sprechstellen, wo es heißt, oh du Unverständiger und so weiter, wo wirklich das Omega dort steht im Griechischen. Aber an dieser Stelle steht das O mit Apostroph und das bedeutet der. Das bedeutet der Gott.
Aber wenn wir sehen, dass Christus das Wort Gottes oder Gott selbst das Wort Gott, so ja auf die anwendet, die das Wort Gottes hören, dann ist es einfach fast verständlich zu sagen, immer wenn in der Bibel Gott steht, bedeutet das der Höchste.
Ja,
Mose wird das auch Gott genannt, als Autorität. Das ist eine Autorität.
So, ich denke, jetzt sollten wir doch schon, es ist jetzt eine Stunde vergangen, es tut mir leid, ich habe es anders geplant. Aber ich denke, so konnten wir auch vielleicht einige Fragen erklären, aber ihr habt sicherlich noch Fragen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir uns noch nehmen können. Bis 12:30 ginge das, oder 20 nach 12 eventuell. Ja. Wie lange wir uns noch Zeit nehmen können für eine Frage? Genau. Dann ein paar Fragen. Wir haben noch 20 Minuten. Ein paar Fragen haben wir noch. Oder?
Ja. Ich habe hier die Linearübersetzung. Das ist also im Vers 7 dieses O mit dem Haken oben drauf, was er eben sagte. Da untersteht der. Dann habe ich diese zwei Zeilen darunter, das O mit dem Haken drüber, darunter steht dein.
Und genau.
Drei Worte dahinter, in der gleichen Zeile, steht O mit dem Haken darüber, darunter steht O. Und dann kommt dann natürlich Gott, also hier bei Hebräern. Also hier die Linearübersetzung, in der Linearübersetzung kann man also ganz klar jede nachweisen, was das von ja. Herrn hier gesagt hat, 100% richtig ist. Es ist hier also eine Interpretation, also eine falsche Übersetzung. Es ist keine Übersetzung, sondern es ist eine Interpretation nach eigenen Gedanken.
Es ist, und genau das ist passiert. Der Gedanke des Übersetzers ist hineingeflossen und hat das verändert, was ursprünglich da stand.
Wie soll ich dann verstehen? 1. Johannes 5, Vers 20.
Sehr gut.
Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen, den Wahrhaftigen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in deinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das
Gebet. Ganz genau. Nehmen wir uns das Dankeschön. Das ist ein sehr guter Vers.
1. Johannes
5, Vers 20.
Ja. In der Hebräisch 9 ist das gleiche nochmal. Da ist auch wieder das O mit O übersetzt. Also das heißt, da sind wir im Text hier. Hebräer 1, Vers 9. Du hast geliebt Gerechtigkeit nach der ungerechten Zeit, warum hat dich, oh Gott, dein Gott zu deutschen Freunden gehört? Das ist. Ja. Das ist hier im Vers 9, also nochmal genauso falsch übersetzt. Und dann ist zwei Worte weiter wieder das O. Also es ist nicht nur Vers 8, sondern es ist auch Vers 9. Mhm. Genau der gleiche vorletzte Fehler, muss man sagen.
Also er sagt fürs Mikro nochmal, er sagt also, dass das O, dieses griechische O, hier wurde das Falsche übersetzt und in mehreren Versen, Vers 8 und Vers 9, wenn man das studiert im Griechischen, wenn man sich den Grundtext anschaut, wurde das Falsche übertragen ins Deutsche und auch in das Englische. Da wurde das O mit Apostroph, das eigentlich im Griechischen der heißt, wurde übersetzt mit O und das in mehreren Stellen, das hat er gesagt. Ja. Jetzt wollten wir noch eingehen auf seine Frage. Und seine Frage war, was ist mit 1. Johannes 5, Vers 20, wo es heißt, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und das wollen wir anschauen, das ist ein sehr guter Vers. Das wird angewandt, um aufzuzeigen, Christus selbst ist der ewige Gott, er ist der wahrhaftige Gott. Aber wenn wir uns den Vers mal anschauen, lesen wir ab Vers 19. Ja, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Das ist Person Nummer 1. Der Sohn Gottes ist gekommen. und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Eine andere Person kommt ins Bild. Person Nummer 1 kommt, um uns Person Nummer 2 zu zeigen. Und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, diese Person, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es bezieht sich auf diesen hier. Es bezieht sich nicht auf den Sohn. Das ist unser Denkfehler, der hier passiert ist. Er spricht einmal vom Wahrhaftigen und dann sagt er, das ist der wahrhaftige Gott. Und wir denken, er spricht von Christus. Es ist hier nicht von Christus die Rede, denn wir haben doch klar aufgezeigt, Christus kommt ins Bild und er zeigt uns den Wahrhaftigen. Dieser ist der wahrhaftige Gott, den er uns zeigt. Er zeigt uns den wahrhaftigen Gott. Wenn wir das vergleichen mit Johannes 17, Vers 3, dort heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und Jesus Christus selbst sagt das und klärt es auf. Ja.
Ich hätte gerne noch einen Bibeltext vorgelesen, den Text Johannes 7, Vers 28 und 29.
Johannes 7, 28 und 29. Johannes 7, 28, 29. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Sehr schön.
Hier wieder die beiden Sachen. Ich bin von ihm und er hat mich gesandt.
Und wieder zwei.
Wieder Geburt und die Ungesandt.
Ja, Georg war davor.
Und als ich das erste Mal diesen Text überhaupt mit der ganzen Geschichte richtig konfrontiert war und dann dieser Vers 20 eben so beschrieben wurde, wie Erwin das eben beschrieben hatte, da habe ich dann einfach mal den Vers 21 gelesen und da habe ich einen richtigen Druck gekriegt. Und den wollen wir einfach mal lesen. Der Vers 21 heißt nämlich: Kinder, hütet euch vor Abgedreifen. Ja, 1. Johannes 5, Vers 21. Das heißt, Vers 20 beschreibt klar Vater und Sohn. Und dann heißt es in Vers 21, hütet euch vor Abgötterei. Das heißt, Gott wusste schon, dass hier dieser Punkt ein Punkt für Abgötterei sein wird.
Das
kommt man
nur bei dir
vor. Mhm. Auf
der
Vers
davor.
Auch davor,
ja. Johannes, also im Johannes 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 15 erklärt auch diesen Vers. Dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Johannes 15, wenn nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ja, erklärt diese Sache hier, wo es heißt, wir sind in dem Wahrhaftigen und in dem Sohn. Wer im Sohn ist, der ist im Vater.
Ja, oder Otto, der streckt seine Hand schon ziemlich
nah. Ja, ich komme aber ans Mikrofon, weil das ein bisschen genauer dazu.
Wir haben noch 15 Minuten, glaube ich, oder? Ja, 15 Minuten.
Also Erwin hat euch das mit diesem Vers, Johannes, 1. Johannes 5, Vers 20, schon nach meinem Verständnis gut erklärt, auch so, denn ich habe mich immer gefragt, was sagt mir dieser Text? Die eigentliche Aussage klärt sich schon in den ersten beiden Sätzen. Das hast du ja erklärt. Ja? Das, was am Anfang gesagt wird in diesem Vers. Und wir dürfen nun nicht glauben, dass man diesen Text schon immer so gedeutet hat, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist. Ich lese euch mal einen Kommentar. Und einige werden von euch die Stuttgarter Jubiläumsbibel haben oder auch kennen. Und die ist ja mit Kommentaren versehen, diese Jubiläumsbibel. Ich habe eine, ich glaube, das ist 1968, ich habe sie leider nicht hier. Und da schreiben sie Folgendes. Jesus aber, der Sohn Gottes, hat uns zur Erkenntnis des wahrhaftigen Gottes gebracht und er hält uns in seiner Gemeinschaft. Dadurch, dass wir in Jesus Christus sind, ihm angehören, sind wir in die Lebensgemeinschaft mit Gott aufgenommen und seines ewigen Lebens teilhaftig. Das ist doch wohl eine ganz klare Aussage, dass hier Gott der Vater und Jesus Christus in diesem Text gemeint sind. Und Gott der Vater, der wahrhaftige Gott ist. Wir sind durch Jesus Christus in diese Lebensgemeinschaft mit Gott hineingekommen. Und dadurch sind wir in dem wahrhaftigen Gott. Aber es ist immer der Vater.
Vielen Dank, Opa. Sehr schön. Oder
ja, ich habe so eine Frage. Was bedeutet im deutschen Sprachekurs das Wort Gott oder Ghetto? Wie kann man es ausdrücken, kurz in deutscher Sprache?
Gott oder Ghetto? Ja.
Gott oder Ghetto?
Ich möchte das weitergeben, vielleicht. Ich keine Ahnung. Was dieses Wort bedeutet?
Wenn es sagt, dass Jesus ist Gott, wir verstehen jetzt schon nicht so. Aber und wenn manche sagen, Jesus ist Gott und selbst der Vater ist Gott, jetzt was bedeutet das Wort Gott?
Unterschied. In der Bibel wird das Wort Gott unterschiedlich angewandt. In der Bibel wird das Wort Gott unterschiedlich angewandt. Es wird unterschiedlich verwendet. Wenn es um Gott im allgemeinen Sinne geht, dann werden auch im ganz allgemeinen Sinn, dann werden Engel Götter genannt, es werden Menschen Götter genannt, wie wir heute gehört haben, wo Gott zu den Juden sagt, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Luzifer wird Gott genannt, und so weiter. Viele werden Gott genannt, in einem ganz allgemeinen Sinn. Wenn wir es auf die Natur beziehen, die Natur der Göttlichkeit und dann sagen Gott, wie in 1. Johannes, wie in Johannes 1, Vers 1 auf Christus angewandt, wenn die Natur beschrieben wird, dann können wir auch sagen Gott. Und das wird auf Christus allein angewandt. Er hat allein, es sind zwei Wesen, aber er hat allein diese Göttlichkeit bekommen von seinem Vater, sonst niemand. Aber dann sind es zwei göttliche Wesen, wenn wir das in dem Sinne verwenden als Eigenschaft, Göttlichkeit. Dann gibt es den Vater und den Sohn. Wenn wir aber Gott im allerhöchsten Sinne anwenden, als der größte und höchste Herrscher des Universums, dann ist es nur einer und das ist der Vater. Es gibt verschiedene Anwendungen des Wortes Gottes, verschiedene Gebrauchsweisen. Und so können wir verstehen, dass es verschiedene, wir dürfen nicht sagen, dass wir sind ja nicht Gott, aber Gott sagt, ihr seid Götter. Und wir verstehen, dass das Wort Gott in verschiedene Bedeutungen auch hat.
Jetzt habe ich so verstanden, weil ich, dass das Wort Gott kann ich jetzt ausdrücken als Herrscher der Universum.
Aber du musst qualifizieren, du musst also sagen, was du meinst.
Ja. Jesus hat doch zu den Ältesten, israelische Älteste genannt, hat er sie auch genannt, Götter. Ja?
Genau.
Die waren doch Älteste gewesen. So kommt es auch.
Er hat ihre Macht beschrieben, er hat ihren Stand beschrieben gegenüber anderen Menschen. Zum Beispiel die Richter wurden Götter genannt, denn sie hatten die Aufgabe, über das Volk zu richten und so weiter.
Es wird eigentlich deutlich, den Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn, dass der Sohn einen Gott hat, aber von dem Vater nie gesagt wird, dass er einen Gott hat. Wenn wir da aufschlagen, Offenbarung 3, Vers 12, wird in einem Vers viermal gesagt, dass der Sohn einen Gott hat. Christus. Offenbarung 3, Vers 12. Spricht Christus selbst, die Offenbarung gegeben hat. Wer überwindet, den wird ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott. Es gibt keine Stelle der Bibel, wo es heißt, dass Gott einen Gott hat. Aber einige Stellen, auch Hebräer 1, wo es heißt, dass der Sohn einen Gott hat.
Ja, absolut biblisch. Wir sollten auch, ich glaube, bei der Sprache der Bibel bleiben und sagen, er ist der Sohn Gottes, denn wir können viel Verwirrung anstiften. Denn obwohl das richtig ist, was der Bruder Mirek sagt, im wirklichen Sinn, er ist ja Gott in seiner Natur. Aber wir sollten es meiden, das zu sagen, wir können sehr viel Verwirrung auslösen.
Genau hier an der Stelle, die er genannt hat, Matthäus, Johannes 20, 28, haben wir hier nämlich wieder dieses mysteriöse O mit dem Haken. Das ist aber hier an dieser Stelle in der deutschen Übersetzung, in der linearen Übersetzung darunter, mit einem Strich versehen. Das heißt, es ist nicht übersetzt. Es kann aber der, die das heißen. So, oder des. So, wenn ich aber hier dann lesen würde, dieses O, und das ist bei dem davor auch wieder nicht übersetzt, dann könnte nämlich hier mein Herr des Gottes genauso wahrscheinlich auch wieder hinkommen. Das heißt also, hier ist es wieder eine Verdrehung drin aus dem griechischen Text, dass man da eben Worte einfach nicht übersetzt hat, weil sie in den Kram nicht passen. Ich möchte vielleicht gleich noch einen zweiten Punkt mit anführen. Wir merken, dass die Trinität etwas ist, was seit über 1700 Jahren Mühe macht. Und sie macht Mühe bis heute. Und es gibt, glaube ich, keinen anderen Punkt in der Bibel, der so viel Mühe macht. Und wenn wir mal aufschlagen, einige kennen es schon, ich will es nur für andere auch noch zeigen, dass selbst heute noch die Bibel bewusst gefälscht wird, um diese Trinität zu unterstützen. Schlag bitte auf Kapitel 1 vom Johannesevangelium, Vers 18. Und jetzt möchte ich bitten, dass alle die verschiedene Übersetzungen da, ich lese das mal laut vor und ihr meldet euch mal, ob ihr was anderes gelesen habt, was ich gelesen habe. In einer 84er Luther-Übersetzung. Ich habe die 84er Luther. Wenn eine andere Luther hat, der kannst du? 68. Na gut, lasst uns lesen. Ich lese euch das vor und ihr meldet euch dann mit anderen Übersetzungen zu Wort. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.
Der eingeborene Sohn in der Schoß.
Was steht hier drin?
Der eingeborene Sohn.
Ja, Georg, vielleicht wegen dem Mikro. Wegen dem Mikro. Könntest du das nochmal lesen?
Der eingeborene Sohn, der Gott ist.
Georg, könnten wir vielleicht wegen dem Mikro nochmal das lesen? Wegen dem, das ist wert.
Wir haben also hier im Vers Johannes 1, Vers 18 den Wortlaut: Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Es steht, und wer hat jetzt eine ältere Lutherbibel, wo das nicht drin steht?
Ich habe hier eine.
Ja, nee, wir wollen aber von der Lutherbibel ausgehen, weil was steht bei dir drin?
Da steht der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist.
Das heißt, in den alten Übersetzungen steht drin, der Eingeborene, der in des Vaters Schoß ist. Oder der eingeborene Sohn. Es ist hier noch eine Anmerkung drunter in der Studienbibel, wo es heißt, Luther übersetzt aufgrund anderer Textzeugen der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Und in der Linearübersetzung, das heißt im griechischen Text, sind die drei Worte Gott ist und nicht drin. Das heißt also, hier ist
der bis, Gott ist, steht überhaupt nicht.
Es ist bis in die heutige Zeit dreht man an der Schrift rum, um diese Theorie reinzudrücken, reinzupausen.
Ich weiß nicht, können wir noch eine Frage nehmen oder ist schon? Sollen wir schon aufhören? Vielleicht eine Frage noch, Günther.
Bei der Erkenntnis steht das Wort Gott kein Name, sondern ein Titel. Wenn man das vergisst, kommt man zu zwei Flüssen. Weil, wie wir ja schon wissen, viele Titel mehr sind vergeben worden, den Teufel, den Großer und so. Und Gott hat einen Namen, oder? Oder scheut man sich davor, ihm Jahwe zu nennen, bloß weil die Zeugen also seinen ehrlichen Namen verwenden? Das darf man nicht sich scheuen. Gott hat einen eindeutigen Namen und das ist sein Name, so wie ich es erkannt habe. Und Gott selber ist praktisch, selbst die Römischen keinen Namen Gott genannt, die Römischen Könige haben sie Gott genannt. Alles stimmt Gott. Sicherlich zum Beispiel Gespräche mit Menschen, wo sie sich sagen, den Namen Gott, weil die ihre eigene Vorstellung haben, was Gott bedeutet, was Gott bedeutet. Aber Gott heißt auch nicht der Rechte sitzt, jemand, der über andere Befehl gewaltet hat.
Richtig. Nur wenn du den Namen Gottes Jahwe nimmst, wird der im Alten Testament angewendet auf den Vater und den Sohn. Das ist wir wissen, dass seit dem Sündenfall der Vater durch den Sohn vertreten wird, weil die Gegenwart des Vaters jeden Sünder sofort tötet. Als Mose schlacht auf, 2. Mose 33, komm mal meine Bibel. Schon im Alten Testament musste sich der Vater durch, nach dem Sündenfall durch den Sohn vertreten lassen. Das wird deutlich. Erstens, wir haben dieser Tage haben wir studiert die Berufung des Mose. Da heißt es erst der Engel des Herrn, also das heißt der Bote oder der Gesandte des Herrn, erschien im Dornbusch. Dann sagt dieser von sich, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Wir sehen, dass der Sohn in der Vollmacht, im Namen und in der Autorität des Vaters auftritt wie der Vater. Das wird doch im Neuen Testament, Jesus erklärt das ja ganz deutlich. Glaubt ihr nicht, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? Lassen wir mal aufschlagen, 2. Mose 33. Es gibt zwei Verse da, die wir uns anschauen. Ich bin langsam im Aufschlagen. Lest mal den Vers 11, da heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Hier steht extra dazu, er redete nicht nur von Angesicht zu Angesicht mit ihm, sondern zur Verdeutlichung, wie zwei Menschen untereinander reden, die sich von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann gehen wir zu dem Vers 20. Der Vorspann ist, dass Mose Gott bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und da heißt, sagt, gibt Gott ihm die Antwort in Vers 20 und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Vers 11 spricht Mose mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. In Vers 20 sagt der Herr, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Hier aber was geht ganz.
Aber ist nicht hier der Punkt, wo der Vater persönlich mit Mose spricht?
Spricht, aber er kann ihn nicht sehen.
Nein, nicht sehen, aber persönlich spricht.
Ja. Es gibt ja eine Reihe Verse, die haben wir auch mittlerweile schon gelesen. Vielleicht habt ihr die im Gedächtnis. Zum Beispiel der Vers, wo es heißt, ich sende meinen Engel vor dir her, er wird deine Sünden nicht vergeben. Ja, da spricht Gott, ich sende meinen Engel, meinen Sohn, meinen Gesandten. Christus spricht immer davon, ich bin der Gesandte Gottes. Das heißt nichts anderes als der Engel Gottes. Sende vor mir. Und dann eben die Berufung des Mose wird ganz deutlich. Dass der Sohn im Namen und im Auftrag des Vaters wie der Vater austritt. Das heißt, wenn wir versuchen, Vater und Sohn an ihren Namen zu unterscheiden im Alten Testament, gelingt uns das nicht. Und das brauchen die Leute, die die Dreieinigkeit beweisen wollen, immer wieder sagen, schau doch, der Vater und der Sohn werden mit dem gleichen Namen genannt, ein Zeichen dafür, dass sie gleich sind. Aber die Bibel zeigt uns eben die Unterschiede zwischen Vater und Sohn.
Ich wollte vielleicht noch kurz bemerken zu dieser Stelle, dass dass in Hebräer zum Beispiel heißt, dass das Christus einen Namen ererbt hat, der viel höher ist als der Name der Engel. Wir wissen, dass jeder Sohn von Natur aus oder von rechtskräftig erbt. Und ich habe den Namen meines Vaters. Ich heiße Zohar, weil mein Vater Zohar heißt. Und deswegen, wenn Christus heißt, genauso kann Yahweh mit Yahweh bezeichnet werden. Wir haben gerade gesagt, das ist nicht die übliche Art, wie Christus angesprochen wird. Aber wenn es ins Theologische geht, was wir in Gesprächen normalerweise, wenn es ums Evangelium geht, nicht haben. Aber wenn es ins Theologische geht, hat er den Namen Yahweh. Denn es heißt ja, er hat den, Gott sagt im Alten Testament, gerade an der Stelle, er sagt, sag den Israeliten, so heiße ich, ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin. Und diesen Namen hat er natürlich seinem Sohn gegeben. Von Natur aus, er besitzt ihn von Natur aus. Aber weil er ihn bekommen hat, wir dürfen das nie vergessen. Er hat diesen Namen vererbt bekommen. Er ist nicht der, der ursprünglich Yahweh ist. Er ist der Sohn von Yahweh. Und wir sollten auch so biblisch bleiben und sagen, er ist der Sohn Gottes. Ja.